Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei unserem Podcast Lealitäten. Der Name Lealitäten setzt sich zusammen aus dem Wort Lea für Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete und dem Wort Realität bzw. Realitäten. Wir sind ehemalige Mitarbeitende der Lea Freiburg und finden, dass die bisherige Berichterstattung über die Erstaufnahmestelle einseitig war und auch ist. Dem möchten wir ein anderes Bild gegenüberstellen. Was wir erlebt haben, war eine andere Realität. Eigentlich muss man sogar sagen, es waren unterschiedliche Realitäten im Plural. So kam der Name Lealitäten zustande. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchten euch hiermit die Folge 1 vorstellen. In der Folge 0 haben wir bereits eine Einleitung in die Sendereihe gegeben. Wir haben uns und die Lea kurz vorgestellt. Wir haben erklärt, dass wir euch mit einem Rundgang durch die Lea und unsere Erfahrungen leiten möchten. Der Rundgang orientiert sich an den Stationen, die die Geflüchteten durchlaufen, wenn sie in der Einrichtung ankommen. Deshalb fangen wir in dieser Folge, der Folge 1, mit der Pforte an, dem Ein- und Ausgang der Lea. Den Podcast findet ihr unter dem Stichwort Lealitäten auf der Homepage und Mediathek von Radio Dreieckland, rdl.de. Dort haben wir auch eine Karte der Lea hochgeladen, damit ihr nachvollziehen könnt, über welchen Ort wir gerade im Podcast sprechen. So, viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
Bevor wir starten, gibt es noch eine Content-Warnung. Wir thematisieren in dieser Folge Rassismus, Gewalt und sexuelle Belästigung. Stellenweise wird Gewalt von Securities gegenüber Geflüchteten explizit beschrieben. Passt beim Hören auf euch auf und steigt jederzeit aus, wenn es zu viel wird. Hier noch ein paar Infos zum Aufbau dieser Folge. Zuerst geben wir euch einen kurzen visuellen Einblick über die Pforte. Dann folgen zwei Interviews von ehemaligen Bewohnern der Lea und ein Erfahrungsbericht einer ehemaligen Mitarbeiterin der Lea. Am Ende steht eine kritische Einordnung. Mülheimer Straße 7. Hier ist die Lea Freiburg, wo die Hand des Schicksals viele hinführt und nach einer langen Reise das erste Zuhause ist, in dem man endlich das Gefühl haben kann, dass die Reise und ihre Traumata nun zu Ende sind. Ein Ort, an dem man sich ein wenig ausruhen kann. Das Erste, was das Auge erblickt, ist das eiserne Tor, das mit gefängnisartigen Gittern die Außenwelt vom Inneren trennt. Es sind zwei Eingänge. Durch den rechten kommt man rein. Das linke Tor ist der Ausgang. Diese Tore werden immer zugehalten. Auf der rechten Seite befindet sich eine Art Kabine, in der der Sicherheitsdienst sitzt und den Ein- und Ausgang der Bewohner und Mitarbeiter kontrolliert. Um hineinzukommen, muss man sich an diesem Schalter melden. Steht eine relativ große Person vor dem Tresen, muss sie den Kopf heben und nach oben schauen, um die Sicherheitsleute sehen und mit ihnen sprechen zu können. Die Kommunikation erfolgt über ein Mikrofon. Wenn es notwendig ist, ein Dokument oder etwas anderes zu übergeben oder entgegenzunehmen, sollte dies über eine Eisenplatte erfolgen, auf die die Dokumente gelegt werden. Sie werden dann mit einem Griff von innen zum Security-Mitarbeiter gezogen, der sie dann entgegennehmen und zurückgeben kann. Auf der linken Seite befindet sich die Straße, die ebenfalls mit Eisenzäunen abgesperrt ist. Diese Zäune bewegen sich nur, wenn ein Fahrzeug das Lager betritt oder verlässt. Auf der linken Seite der Zufahrt befindet sich ein kleiner Weg, der zum Parkplatz führt, auf dem die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge abstellen. Auf der rechten Seite der Sicherheitskabine sieht man, soweit das Auge reicht, Lagerzäune. Die Zäune sind 2 bis 3 Meter hoch, darüber sind weitere 2 bis 3 Meter Stacheldraht gespannt. Unten ist der Boden asphaltiert und von grauer bis schwarzer Farbe. Oben, wenn man den Blick so weit hebt, dass er über die Sicherheitskabine und den Stacheldraht hinausgeht, sieht man den Freiburger Himmel. Unten ist der Boden asphaltiert und grau bis schwarz. Wenn jemand eingelassen wird und der Eingang geöffnet wird, stößt er sofort auf ein Stahltor, durch das er hindurchgehen muss. Ein oder zwei Sicherheitsleute, die normalerweise außerhalb der Kabine hinter einem Tisch und unter einem Dach sitzen, führen dann eine Körperkontrolle durch, um sicherzustellen, dass die Person keine verbotenen Gegenstände bei sich hat. Im Lager sind Waffen, Drogen, Alkohol und Ähnliches verboten. Dazu kommen noch Gegenstände wie Scheren, Töpfe und Kochutensilien. Ab diesem Punkt und nach der Körper- und Gegenstandskontrolle gehen die Geflüchteten in die Lea rein und das Abenteuer in Anführungszeichen beginnt. Interview Nummer 1. Dieses Interview wurde original in französischer Sprache aufgenommen und durchgeführt. Dieses haben wir ins Deutsche übersetzt.
Wie lange haben Sie in der Lea gelebt und wann war das?
Ich habe 1 Jahr und 6 Monate in der Lea gelebt. Das war in den Jahren 2019 und 2020 während der Corona-Zeit.
Wie würden Sie die Lea insgesamt als Station auf Ihrem Weg nach Deutschland beschreiben? Welche Gefühle verbinden Sie mit Ihrer Zeit in der Lea, wenn Sie daran zurückdenken?
Ich beschreibe die Lea als ein Zentrum für Geflüchtete in Deutschland, aber ich würde sagen, dass die Flüchtlingscamps überhaupt keine Camps für Flüchtlinge sind, sondern eher Gefängnisse. Man merkt gar nicht, dass es Gefängnisse sind. Erst wenn man die Lea verlässt, weiß man, dass man eigentlich im Gefängnis war. Wenn man dort drin lebt, hat man nicht die Möglichkeit, mehr als 3 Tage zu verreisen.
Wie haben Sie die Pforte am Eingang erlebt? Welche Wirkung hatte sie auf Sie und die anderen Bewohner?
So wie ich das erlebt habe, ist der Eingang der Lea voller Kontrollen. Bei diesen Kontrollen ist es so, dass wenn die Leute Lebensmittel oder Essen oder Bier kaufen, um es drinnen zu essen oder zu trinken, sie es nicht essen können, wann sie wollen. Wenn man Essen mitbringt, sagen sie, dass das Essen nicht rein darf. Und wenn die Leute Bier mitbringen, zwingen sie sie, das Bier draußen zu trinken. Oder das Bier darf gar nicht rein. Und sie sagen, dass es drinnen viele Schlägereien gibt. Stell dir vor, eine Person kauft 5 Flaschen Bier, die sie in 5 oder 10 Stunden trinken könnte, und jetzt soll sie die in 30 Minuten trinken. Was wird dann passieren? Das ist doch ein Problem.
Wie hat sich das Security-Personal verhalten? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Security gemacht?
Ich glaube, die Frage Nummer 4 habe ich schon beantwortet, aber ich füge noch etwas hinzu. Ich sage noch einmal etwas über die Sicherheitsleute. Wenn man reinkommt, durchsuchen sie die Taschen, und wenn man im Camp ist, beobachten sie jede Minute, wo sich eine Person hinsetzt, oder wenn die Leute im Camp spielen wollen, verbieten sie die Orte, an denen man spielen darf. Zum Beispiel sagen sie, hier darfst du nicht spielen, hier darfst du nicht spielen und hier darfst du nicht lang gehen, du musst da lang gehen. Das macht die Leute im Camp wütend und es bringt Stress. Und die Sicherheitsleute bedrohen sogar die Leute im Camp, ich versichere es euch.
Haben Sie sich in der Lea insgesamt sicher gefühlt? Warum? Warum nicht?
Ich habe mich im Camp überhaupt nicht sicher gefühlt. Erst als ich aus dem Camp raus war, habe ich gemerkt, dass ich jetzt in Sicherheit bin. Es waren nicht die Sicherheitsleute im Camp, die mir Sicherheit gegeben haben, sondern eher ich selbst.
Können Sie uns eine konkrete Erinnerung oder ein Beispiel nennen, das mehr Details über Ihre Meinung über die Pforte oder das Verhalten der Sicherheitskräfte zeigt?
Die meisten Sicherheitsleute sind selbst Migranten und man befiehlt ihnen, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun darf. Sie klopfen an die Türen der Menschen, wenn sie schlafen, oder wenn die Leute sehr, sehr glücklich sind und feiern, kommen sie und stören sie. Sie kontrollieren die Menschen jede Minute oder sogar jede Sekunde, wenn die Leute rein oder rausgehen. Und die meisten Probleme in der Lea werden von den Sicherheitsleuten verursacht, ja. Und die meisten von ihnen sprechen überhaupt kein Deutsch. Sie sprechen nur Englisch und irgendeinen Dialekt. Das heißt, die Kommunikation ist sehr, sehr schwierig mit ihnen. Deshalb wissen sie oft nicht, was sie antworten sollen. Und es ist schwierig, sehr schwierig. Und wenn man ins Camp zurückkommt, wollen sie alles sehen, was in der Tasche ist.
Interview Nummer 2. Dieses Interview wurde im Englischen aufgenommen. Wir werden die originale Stimme dabei behalten.
My name is Emmanuel. I've lived in Delia from 2019 to 2021. And it was a bad experience for me. Because the layer was in a perception believed to be a safe place for refugees or people who has fled from their countries, but at the end it was looking more like prison as compared to the standard of living in the layer. We have so many stress in going through the security. Most of the people were not allowed to bring in what they want to enjoy in their lives. For example, people are screened and blocked them from entering into the layer with a drink or, let me say, alcoholic beverage with a mentality that when they are drunk, they will disturb. That is one. But these people are not stopped drinking when even they have 10 bottles of the same alcohol in the presence, at the back of the layer entrance. When they drink, after drinking, they were allowed to be they are allowed to enter the layer. That means they are not basically preventing the people from drinking or from misbehaving, but they are just avoiding them their right to have a kind of stable life in the layer. Secondly, I want to talk about the security situation. Living in the layer wasn't a safe place, and it's still not a safe place. Because in the mentality or the mindset of the authorities, they are to put these boundaries between the refugee and the authorities in case they want to assess them, they want to deport them. So the security at the layer are like a police or a prison guard at the layer who supervise the arrest of people when they want to deport them. They supervise in such a way that they communicate with the police, they assist the police as a backup in case the police are there to pick somebody to deport him. So the layer wasn't a safe place at all. It wasn't a safe place, and it is not a safe place. Currently, looking at the structure of the layer, it seems like they are doing a lot to protect or prevent civilians from seeing what exactly is going on in the layer. Now they have high walls, and they have a kind of blocking views, like they have put in some other things in the walls in such a way that you can see from outside. When you are outside, you can see inside the layer. It is a bit not the standard of how we traveling outside and coming to seek refuge, how we expect to see the layer. The layer is supposed to be a kind of rest place, resting place for people who have gone through a lot of stress in escaping a kind of justice or a kind of troubles in their country. So the layer should be a safe space for all kind of people who fled from their country. But now it looks more different. And before, it has been looking all different. So I think we need to work hard to improving the situation of the layer so that it could fulfill its purpose. But for now, I don't know the purpose behind the layer, whether it's serving as a sub-prison for refugees or is a main prison. Because living in the layer, it prevents people from integration, because people are not allowed to visit the layer. So it's more looking different. During my time, I may say it was COVID time, so there were a lot of restrictions in the layer, a lot of restrictions. No visit at the point, we are not even allowed to group in the layer to play. At the point, we are not allowed to play football or play any kind of game that brings us together, even we living in the layer, because they think it will lead to the spread of the pandemic, which at the point it may be understood or it may be agreed upon, but in totality, it was more of psychological torture, because when people are in such a stress, they need a kind of activities that can give them a relief. So if all these activities were blocked, it kind of, we felt it was a sanction on us not to be able to integrate. But looking at this situation, I think the layer needs improvement. They need new laws that gives the fundamental right of every individual living there, that protects the right of every individual living there. First of all, they need to acknowledge that people living there are not sub-human beings. We are all total human beings. We are not sub. When I say sub-human beings, it seems like people living in the layer have less privileges and rights as compared to every human being. Even a criminal, it says, the law says the criminal is not convicted until proven in a court of competent jurisdiction. So the criminal still has freedom until court has pronounced he's guilty and sentenced. But we living in the layer is as if, people living in the layer is as if you have been justified, you have been sentenced without a hearing, because it's a mindset. People living in the layer are treated like criminals or being accepted in the society as a criminals. So most of their fundamental human rights and privileges has been taken away and not even recognizing the fundamental human freedom and justices and privileges to all human beings. So, I think for me, this is my point of view. This is how I felt when I was living there. But I don't think anything big has changed. It's still a situation they are living in. And we could do better. Thank you.
Hallo an alle Zuhörenden. Ich stelle mich nochmal kurz vor. Ich habe mehrere Jahre für European Home Care als Alltagsbetreuerin gearbeitet. In der ersten Folge habe ich nicht erklärt, warum ich meinen Namen nicht nenne. Warum dies so ist, erzähle ich noch schnell. Am Tag meiner Einstellung habe ich sehr viele Dokumente unterschrieben. Soweit, so normal. Es gab aber ein Dokument, auf dem stand, dass ich 1 Million Euro zahlen muss, wenn ich Daten weitergebe. Leider habe ich dieses Dokument nicht bekommen, auch keine Kopie. Ich weiß nicht mehr, was dort genau stand oder ob es einfach nur ein Bluff war. Ich denke aber, es ging um sensible, personenbezogene Daten. Dieses Papier setzt mich bis heute unter Druck und schüchtert mich ein. In der Lea gibt es allgemein eine große Unsicherheit, über was man sprechen darf und was nicht. Vieles ist sehr schwammig und unklar. Manche haben auch Angst vor Konsequenzen und niemand möchte gern 1 Million Euro zahlen müssen. Ich habe gehört, dass auch andere Mitarbeitende dieses Dokument unterschrieben haben, aber keiner hat es mitgenommen. So viel dazu. Das Thema Schweigen oder Sprechen wird, denke ich, in dem Podcast an einigen Stellen auch nochmals auftauchen. Nun aber zu meinen Erfahrungen an der Pforte. Ich möchte nun von drei Ereignissen berichten, die ich an der Pforte erlebt habe. Vielleicht kommen sie euch klein und banal vor, aber genau darum geht es mir auch. An der Pforte sind weit schlimmere Dinge passiert. Es gibt dort immer wieder Gewalt und Verletzungen. Es beginnt jedoch alles in den alltäglichen Abläufen im Kleinen. Als Mitarbeiterin von European Home Care hatte ich irgendwann das Gefühl, in der Lea dreht sich eigentlich immer alles um das Thema Macht und Kontrolle. Davon sind alle, die dort arbeiten und leben, betroffen. Wenn wir Mitarbeitenden zum Beispiel nach der Schicht aus der Einrichtung raus wollen, müssen wir die Sicherheitsleute fragen, ob sie die Tür aufmachen. Als ich an einem Tag dem Security sagte, ich müsse raus, sagte dieser in einem scherzhaften Ton: "Warst du heute auch brav gewesen? Dann lasse ich dich raus." Ich weiß, dass viele Personen das nur als Witz interpretiert und gelacht hätten. So ähnlich habe ich mich auch verhalten. Ich wollte ja auch raus. Aber im Nachhinein fand ich es überhaupt nicht cool, dass der Security seine Machtposition in diesem Moment für den Witz genutzt hat. Diese Szene stammt aus der Richtung von innen nach außen. Jetzt zu einem Erlebnis auf der anderen Seite, wenn Personen in die Lea reinkommen. Es geht dabei um Personen, die aus den Ländern Marokko, Tunesien und Algerien kommen. Diese werden auch oft Maghreb-Staatler genannt und haben in der Lea einen sehr schlechten Ruf. Es gibt sehr viele Vorurteile gegen sie und ich würde behaupten, dass einige Securities sie sogar verachten. Auf jeden Fall befand ich mich an der Pforte, um einen jungen Mann aus diesem Personenkreis abzuholen und ihm den Anmelderaum zu zeigen. Dies war unsere Aufgabe als Alltagsbetreuende, wenn jemand neu ankam. Zuvor fand die Taschen- und Körperkontrolle statt. Junge Männer aus den Maghreb-Staaten werden von den Securities immer stärker kontrolliert als andere Personen. Ich kam kurz mit einer Security-Mitarbeiterin ins Gespräch, die dann plötzlich sehr stolz zu mir sagte: "Leute aus Maghreb-Staaten erkenne ich am Gesicht." Ich fand das ziemlich schockierend, weil es für sie sehr gut und richtig erschien, jemanden so in eine Schublade zu stecken. Sie hielt sich für eine gute Mitarbeiterin, als hätte sie besonderes Talent oder so. Ihr könnt nun vielleicht schon erkennen, dass es in meinen Erfahrungsberichten viel um die Sicherheitsleute und ihre Denkweise, ihre Einstellungen geht. So ist es auch bei meinem letzten Erfahrungsbeispiel. Es kam eine Familie mit einer schwangeren Frau neu an. Die Taschen wurden kontrolliert. Dann wollte ein neuer Security die Körperkontrolle an der Frau durchführen. Das heißt abtasten und abklopfen nach Waffen. Er war schon kurz davor, als ihm ein Kollege sagte, er solle das nicht machen. Als ich das beobachtet habe, war ich ebenso schockiert. Zum einen, weil der neue Security offenbar so dermaßen schlecht eingearbeitet war. Und zum anderen, dass er nicht von sich aus darauf gekommen ist, dass Männer bei Frauen keine Körperkontrollen machen dürfen. Wenn sein Kollege also nicht da gewesen wäre, dann wäre das sicher passiert. Wenn ich all diese kleinen Dinge im Alltag beobachtet habe, bin ich immer wieder an den Punkt der Ausbildung und Qualifizierung der Sicherheitsmitarbeiter gestoßen. Im nächsten Teil des Podcasts möchten wir gleich aus einer größeren und weiteren Perspektive darauf schauen und die Strukturen und Verhaltensweisen an der Pforte problematisieren.
So, nun zurück zu unserer persönlichen Einordnung und Kommentierung des Erfahrungsberichts. Es geht um die Securities, ihr Verhalten und ihre Arbeitsbedingungen. In vielen Zeitungsartikeln und Berichten des Regierungspräsidiums steht, die Sicherheitsfirmen und die Kontrollen sorgen dafür, dass die Bewohner und Bewohnerinnen der Lea sicher seien. So zum Beispiel in einem Online-Bericht des SWR vom 7. Februar 2025 mit dem Titel »Wie in der Landeserstaufnahmestelle für Sicherheit gesorgt wird«. In dem Artikel geht es um die Sicherheitskontrollen am Eingang und darum, dass der Sicherheitsdienst in der Lea für Sicherheit und Ordnung sorgt. Der Zaun werde auf eine Höhe von 4 Metern ausgebaut. Zitat: "Auch das dient der Sicherheit von außen." Diese Maßnahmen und die digitalen Sicherheitsüberprüfungen sollen verhindern, dass gesuchte Straftäter in der Lea untertauchen. Das klingt ganz schön krass und für manche vielleicht sogar beängstigend. Aber wenn ein Bewohner der Lea im Edeka Essen oder Zigaretten klaut und angezeigt wird, dann sprechen wir bereits von einem gesuchten Straftäter. Das ist ziemlich normal und die Personen wohnen ja auch weiterhin in der Lia. Eine der ersten Aussagen des Artikels bezieht sich auf eine Massenschlägerei im Jahr 2023 und dass es nun seitdem mehr Sicherheitspersonal gebe. Aber ist es wirklich so, dass mehr Sicherheitspersonal gleich weniger Gewalt ist? Ich würde sagen, nein. Die Securities tragen sogar regelmäßig dazu bei, dass Situationen eskalieren. Das liegt einerseits an ihrer schlechten Ausbildung, andererseits daran, dass sie manchmal Schlafmangel haben, nach Nacht- oder Doppelschichten, und da liegen die Nerven natürlich blank. Von außen erscheint die Lia oft schwarz-weiß, aber innerhalb der Lia ist das gar nicht so. Ich habe nirgends so deutlich gesehen, wie Opfer zu Tätern werden und wie Täter wieder zu Opfern werden. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ich weiter über die Securities spreche. Zuerst aber noch ein paar Fakten. Die Dienstleistung des Sicherheitsdienstes muss vom Regierungspräsidium öffentlich ausgeschrieben werden. Dann wird das Unternehmen den Auftrag bekommen, welches das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Die Sicherheitsfirma wechselt häufiger, als die Vertragslaufzeit ist. Oft haben die Firmen auch Subunternehmen und alles mischt sich irgendwie. Es gibt Security-Mitarbeiter, die dort schon sehr lange arbeiten. Als die Firma gewechselt hat, wurden einige Mitarbeitende von der neuen Firma übernommen. Sie sind aber wieder in eine 6-monatige Probezeit gerutscht und ich habe gesehen, dass viele krank zur Arbeit gekommen sind, weil sie in der Übergangsphase waren. Ich habe sie gefragt, warum sie krank zur Arbeit kommen und sie meinten, sie hätten Angst, dass sie gekündigt werden. Ich denke, dass viele ihre Rechte nicht kannten und sich nicht gegen den Druck von Vorgesetzten wehren konnten. In dieser Übergangsphase kamen auch einige Leiharbeiter aus anderen Städten, die bei beiden Firmen beschäftigt waren. Manche von ihnen haben 24-Stunden-Schichten gemacht. Einmal brach ein Mitarbeiter spät abends zusammen und war nicht ansprechbar. Notarzt und Krankenwagen mussten ihn mitnehmen. Ich frage mich, warum das Regierungspräsidium es zulässt, dass Menschen, die angeblich für Sicherheit sorgen sollen, unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Die Securities arbeiten im Zwei-Schicht-System. Das heißt, eine Schicht geht 12 Stunden. 6 Tage am Stück zu arbeiten war vertraglich erlaubt. Manchmal gab es auch welche, die 7 Tage am Stück gearbeitet haben. Da der Lohn nicht hoch ist, war es gewöhnlich, extra Schichten zu nehmen. Dafür hatten sie dann natürlich auch mal 4-5 Tage am Stück frei, aber unsere Körper funktionieren ja so überhaupt nicht. Wer so arbeiten muss, ist belastet und gestresst und kann nicht andere Menschen beruhigen und ihnen Stress abpuffern. Deeskalation bedeutet ja, dass man selbst Ruhe hat und mithilfe von Worten die Ruhe auf die andere Person überträgt, das heißt ihren Stress verstehen und kanalisieren kann. Die Securities sollen für Sicherheit sorgen, aber sind selbst nicht sicher und fühlen sich, glaube ich, oft gestresst, müde und bedroht. Es bleibt am Ende aber immer noch ein Stück Entscheidungsfreiheit bzw. Eigenverantwortung. Einige hatten unsichere Aufenthaltstitel oder Duldungen und blieben deshalb im Job, obwohl sie es nicht gern gemacht haben. Manche haben sich für die Bewohner eingesetzt, für sie gedolmetscht und ihnen Abläufe erklärt. Andere, dazu zählen auch sehr langjährige Mitarbeiter, waren abgestumpft und hatten ein schlechtes Menschenbild. Das waren Personen, die gesagt haben, dass sie lieber bei der Polizei oder beim Militär gearbeitet hätten. Sie haben immer mehr Strenge im Umgang mit den Geflüchteten gefordert und waren sehr autoritär. Manchmal haben sie untereinander geprahlt, wer sich am härtesten durchgesetzt hatte. Ich habe gesehen, dass sie sich von Schimpfwörtern der Bewohner sehr schnell provoziert gefühlt haben und dann ausgerastet sind. Sie haben ihre Macht und ihre Privilegien gegenüber den Bewohnern nicht mehr gesehen, weshalb sie in Konkurrenz und Machtkampf mit ihnen getreten sind. Ein Bewohner hatte, nachdem er von Securities fixiert wurde, einen Schlüsselbeinbruch. Er war nicht der Einzige. Ein anderer hatte einen Bruch am Arm. Prellungen und blaue Flecken kommen noch öfters vor. Langjährige Mitarbeitende wissen, wie lang die Liste dieser Vorfälle ist. Wenn die Polizei auch involviert ist, haben die Securities noch mehr Druck zu zeigen, dass sie sich durchsetzen. Einmal umkreisten sie alle gemeinsam einen Bewohner auf dem Gelände, den sie als gefährlich eingestuft hatten. Sie hatten sogar Hunde dabei und es stand mindestens 20-1. Ähnlich verhält es sich, wenn es Verdacht auf ein Messer gibt. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um ein Obstmesser, ein stumpfes Brotmesser, ein Taschenmesser oder ein Klappmesser handelt. In solchen Fällen kommt oft eine Hundertschaft an Polizei und mischt das gesamte Gelände auf. dann sind alle Bewohner, Mitarbeitende und Anwohner schockiert und denken, es gibt Krieg. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich solche Situationen auch mit einem Drittel des Polizeipersonals, mit Psychologinnen und Dolmetscherinnen lösen ließe. Ich habe mich immer gefragt, was wohl die Nachbarn denken, wenn sowas passiert. Also wenn sich eine Gruppe sicher fühlt, dann heißt es nicht, dass sich dadurch alle sicher fühlen. Das Sicherheitsgefühl der Polizei und der Securities deckt sich nicht mit meinem Sicherheitsgefühl und schon gar nicht mit dem der Geflüchteten. Ich kenne keinen Menschen, dessen Puls absinkt, wenn er eine Hundertschaft mit Vollausrüstung und Hunden sieht. Ich glaube, dass dieses Verhalten zu einer Spirale der Gewalt führt und die Gewalt sich immer wiederholen wird. Über eine Sicherheitsfirma wurde bekannt, dass sie die verpflichtende Gewaltschutzschulung nicht durchgeführt hat. Das heißt, sie haben das Geld für die Schulung bekommen, aber die Leistung nicht an die Mitarbeitenden weitergegeben. Sie haben weder Seelsorgeangebote noch verpflichtende Supervisionen. Mit dem, was sie tun und erleben, müssen sie alleine klarkommen. Ich denke, es gibt wenig Wissen darüber, was diese Arbeit mit der menschlichen Psyche macht oder Räume, wo darüber gesprochen werden könnte. Zum Thema Gewaltspirale habe ich noch ein wichtiges Ereignis. Irgendwann wurde den Securities gesagt, dass sie am Wochenende die Polizei rufen sollen, wenn eine Person aus einem Maghreb-Land kommt. Ich habe nie ein offizielles Papier dazu gesehen, daher weiß ich nicht, ob es sich nur auf Männer in einem gewissen Alter oder alle Menschen bezog. In diesem Vorgang wurden wir mit reingezogen, weil wir ja die Neuankommenden an der Pforte abholen und reinbringen sollen. Es ist so demütigend, wenn dir dein Ausweis oder dein Papier abgenommen wird, kontrolliert wird und dann die Polizei gerufen wird, weil du aus Marokko, Algerien oder Tunesien kommst. Wenn diese Person nach der Kontrolle bei der Polizei zurück zur Lea kam, tat uns leid, was passiert ist. Vorverurteilt und kriminalisiert zu werden, schafft Unsicherheit, Stress und Druck. Die Vorurteile von außen werden mit diesem Verhalten der Polizei auch noch verstärkt. Mittlerweile ist es so, dass an jedem Tag die Polizei gerufen werden muss, nicht nur am Wochenende. Dies ist die Vorgabe des Regierungspräsidiums, das der Sicherheitsdienst umsetzen muss. Ehrlich gesagt, ich habe mehr offene Fragen als Antworten in diesem Podcast. Die meisten davon richten sich an die Verantwortlichen in der Lea. Das heißt, die Führungsebene der jeweiligen Sicherheitsfirma, von European Homecare und deren Auftraggeber und das Regierungspräsidium. Warum kann das Regierungspräsidium so einen krassen Eingriff in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte einfach anordnen? Muss es zu so etwas nicht eine Erlaubnis, einen Beschluss geben? Warum habe ich nicht das Recht zu wissen, was die rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen ist? Und letztendlich, wenn es um die Sicherheit von Menschen geht, warum werden die Sicherheitsleute in Bezug auf die beschriebenen Situationen nicht besser kontrolliert? Und warum gibt es bei Fehlverhalten nicht gemeinsame Besprechungen und gemeinsames Reflektieren? Ich möchte dazu noch ein letztes Beispiel nennen. An einem Abend bzw. in der frühen Nacht kam ein 17-jähriges alleinreisendes Mädchen neu in der Lea an. Ein Security-Mitarbeiter kannte das Mädchen offenbar und hatte sie zur Anmeldung in die Einrichtung gebracht. Er kam mit der Bitte auf einen Mitarbeiter von European Homecare zu. Er hatte vor, das Mädchen zu heiraten und fragte, ob der European Homecare-Mitarbeiter ihr Alter auf 18 hochsetzen könnte. Da eine Kollegin das Ganze mitbekam, kam heraus, was an diesem Abend passierte. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, auf wie vielen Ebenen diese Aktion falsch ist. Ich hatte erwartet, dass am nächsten Tag eine Notfallsitzung stattfindet und besprochen wird, wie man sich in so einer Situation verhält und wie Schutzbedürftige besser geschützt werden können. Wäre die Kollegin nicht zufällig dabei gewesen, hätten die beiden Männer das vielleicht unter sich geregelt und das Mädchen wäre dann 18 gewesen. Was danach passierte, war auf jeden Fall nichts. Keine Gespräche, keine Sondersitzungen, keine Aufklärung für zukünftige ähnliche Situationen. Die Geschichte verlief im Sande oder abseits unserer Wahrnehmung. Ich habe keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen seitens der jeweiligen Arbeitgeber gesehen. Da der Vorfall nicht besprochen wurde, dachten viele, es wäre nicht so schlimm. Da wir immer aus allem rausgehalten wurden und nur stumm Befehle ausführen mussten, verstanden wir oft nicht genau, was eigentlich richtig oder falsch war. Bei den Sicherheitsleuten war das noch viel extremer. Es gibt doch viele Beispiele, wo sich Securities Übergriffe gegenüber Mitarbeiterinnen verhalten haben, von Bewohnerinnen ganz zu schweigen. Viele haben ihren Arbeitsplatz genutzt, um zu flirten und Partnerinnen oder einfach Spaß zu suchen. Meine Frage an das Regierungspräsidium ist hier, wenn Ihnen unsere Sicherheit so wichtig ist, warum lassen Sie so ein Verhalten durchgehen? Warum haben Sie so wenig Geld für die Dienstleistung, die uns schützen soll? Warum tun Sie nichts bei Machtmissbrauch, der sich gegen Mädchen und Frauen richtet? Warum entlassen Sie Sicherheitsfirmen nur, um danach die nächste billige Firma mit niedrigen Löhnen anzustellen? Bevor dieser Teil des Podcasts zu Ende ist, möchte ich noch ein allerletztes Beispiel nennen. Es bezieht sich auf die Aussage, dass in der Lea nichts schwarz-weiß ist. Es gibt so viele Hierarchien in dieser Einrichtung, wo so viele Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern werden können. Es dreht sich so viel einfach nur um Macht. Es gab diesen Vorfall, wo an einem Tag die Securities ohne Anweisung die Ausweise von Bewohnern of Color auf dem Gelände kontrolliert haben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid auf dem Gelände, vielleicht am Tee trinken, Sport machen oder auf dem Weg zur Dusche. Und dann kommt ein Security und verlangt deinen Ausweis. Und zwar ohne Anlass, ohne Grund und ohne Anweisung. Einfach nur aus Spaß oder Lust am Machtmissbrauch. Da du neu bist, kann es sein, dass du dich nicht wehrst oder denkst, dass dies rechtmäßig ist. Solcherlei Verhalten von Sicherheitspersonal ist reine Schikane. Und ich frage mich auch hier, wo sind die Vorgesetzten in solchen Situationen? Wo sind die Sondersitzungen und Bekanntmachungen darüber, was geht und was nicht geht? Da oft keine Konsequenzen gefolgt sind, entstand der Eindruck, dass so etwas okay ist oder halt nicht so schlimm ist. Sie haben sich ja nur einen kleinen Scherz erlaubt. Manchmal habe ich gedacht, in der Lea treten einfach nur alle immer nach unten. Wenn man schlecht behandelt wird, dann schaut man, wo man es nach unten abgeben kann. Und es gibt noch viel, viel mehr Hierarchien in der Lea und zwischen verschiedenen Akteuren. Sogar unter den Bewohnern gibt es unglaublich viele Hierarchien. Letztendlich gilt das Recht des Stärkeren. Die Regierung macht es vor. Gewalt wird mit Wehrgewalt gelöst. Ich habe den Eindruck, dass das gewollt ist. Denn wie ich gesagt habe, statt Aufklärung und Dialog gibt es Schweigen und Vertuschung bzw. einfach Ignoranz und Verleugnen der Probleme.
Und damit beenden wir diese Folge und verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Musik.